Hallo Leute, ihr hört die Sendung Forum Gegenstandpunkt noch bis um 16 Uhr. Für heute haben wir zu bieten eine neue Folge in unserer lockeren Serie Lehren aus der Krise. Allenthalben werden ja Lehren aus der Krise gezogen, mit denen sind wir immer elend unzufrieden, weil die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, sich anlässlich der Krise die Normalität des Kapitalismus zurückzuwünschen, als wäre das der einzigste Horizont, zu dem es die Menschheit überhaupt nochmal bringen kann. Deswegen haben wir eine Korrektur dieser affirmativen Lehren aus der Krise vor. Wie gesagt, in lockerer Folge. Heute haben wir uns die Krisenlehre vorgenommen mit dem Titel Die Finanzkrise und die Realwirtschaft. Also, die liebe Realwirtschaft, im Unterschied zu den irgendwie unkoscheren Spekulanten. Überlegt mal, seit wann ist dieses Sprachdenkmal Realwirtschaft eigentlich populär? Naja, seit der Finanzkrise, die im Sommer 2007 losgegangen ist. Vorher war Realwirtschaft allenfalls in den Kreisen der Linkspartei bekannt. Und vor diesem Ausbruch der Finanzkrise 2007 hat es offiziell ganz einfach geheißen, die Wirtschaft, die Marktwirtschaft, deren Gesundheitszustand in den Wirtschaftsnachrichten 5 Minuten vor der 20 Uhr Tagesschau zur Kenntnis gebracht wird. Da kommen der DAX, dann die Indizes der Finanzmärkte, die Kurse der Staatsanleihen und schließlich der Wechselkurs. Und da wird gar nicht unterschieden zwischen einerseits, sagen wir mal, unserem bodenständigen Volkswagen und andererseits der Deutschen Bank. Jetzt in der Krise verspürt die Öffentlichkeit offensichtlich ein Bedürfnis, die Wirtschaft gewissermaßen kategorial zu scheiden in zwei getrennte Welten mit der Konnotation gut und schlecht. Da ist also die Realwirtschaft mit ihren Produkten und Diensten, von der wir alle leben und die uns mit Arbeitsplätzen versorgt. Und auf der anderen Seite die Spekulanten, die mit ihrem gierigen Gewerbe diese heile Welt durcheinander bringen. Mal noch folgende Erinnerung an die erste Phase des Krisengeschehens. Da gab es noch haufenweise so Wortmeldungen aus der Politik und in der Öffentlichkeit, die noch ganz optimistisch daherkamen, so ungefähr so: Ach, die Finanzkrise, das sind so Verwerfungen in diesem Finanzsektor. Die wirkliche, die Realwirtschaft, ist aber gesund, sprich rentabel und macht ein schönes Wachstum. So kann man sich täuschen. Die gesunde Realwirtschaft meldete nämlich sehr schnell, dass das mit ihrem Wachstum ja gut und schön ist, dass dieses Wachstum aber auf Sand gebaut ist, wenn nicht die Versorgung der Realwirtschaft mit Kredit weiterhin gewährleistet ist. Also, bei der jetzigen gesamtkapitalistischen Krise standen von Anfang an gar nicht die Unternehmen im Zentrum des Geschehens, die in dem Ruf stehen, für alle Welt Güter und Arbeitsplätze zu schaffen. Zum Erliegen gekommen sind zuerst und vor allem die Geschäfte, die Banken, Investmentfonds, Versicherungen und andere Firmen des Finanzsektors untereinander zu tätigen pflegen. Das sind Geschäfte mit Wertpapieren. Wertpapiere, Das sind Papiere, auf denen ihre sogenannten Emittenten Ertragsversprechen der unterschiedlichsten Art draufschreiben, von ganz normalen Zinszahlungen bis hin zu Gewinnen aus sogenannten Finanzwetten. Und in diese Wertpapiere, die Kundschaft der Emittenten, die Investoren also, viel Geld hineingesteckt haben, eigenes und fremdes. Solche Papiere wurden und werden üblicherweise von Finanzunternehmen als Kapitalanlage an ihresgleichen und an den Rest der geldbesitzenden Geschäftswelt verkauft. Dieser Handel ist Zug um Zug eingestellt oder zurückgefahren worden. Die nicht mehr gehandelte Ware Wertpapier hat ihren Marktwert eingebüßt, weil den engagierten Spekulanten eine entscheidende Geschäftsbedingung abhanden gekommen ist. Sie haben das Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft ihrer Geschäftspartner verloren, für die ausgegebenen und vermarkteten Kapitalanlagen vereinbarungsgemäß einzustehen. Das Misstrauen schädigt das Geschäft und entwertet das Geschäftsobjekt, besagte Wertpapiere. Entwertete Papiere und zusammengebrochene Märkte steigern das Misstrauen. Die Abwärtsspirale ist nicht wirklich zu stoppen. Die Masse, wie es so schön heißt, toxischer Kapitalanlagen, ist kaum abzuschätzen. Und der Zustand hält ja im Wesentlichen immer noch an. Tja, was soll man also, jetzt muss ich meine Zettel erstmal sortieren. Ha, da habe ich ihn doch schon. Also, was soll man dieser Sprachregelung, die toxischen Papiere hätten in der Zwischenzeit die gesamte Wirtschaft und auch die Realwirtschaft angesteckt. Was kann man dem entnehmen? Also da will ich jetzt nur ganz nebenbei mal darauf aufmerksam machen, was das für bescheuerte Naturmetaphern sind. Giftige Papiere, toxische Ansteckung, als wäre man da in der Welt der Seuchenbekämpfung. Aber immerhin, wenn diese Giftpapiere sich in der Zwischenzeit auch auf die Realwirtschaft negativ ausgewirkt haben, was kann man dem immerhin entnehmen? Von wegen die zwei Welten, einerseits die Realwirtschaft, andererseits die Welt der Spekulanten. Von wegen diese zwei Welten hätten erst einmal nichts miteinander zu schaffen. Da muss es doch eine Identität in ihren Rechnungsweisen geben, wenn die nette Welt der Güter und Dienste vom Crash des Finanzkapitals betroffen ist und offenbar sogar ganz profund betroffen ist, wenn ihre Versorgung mit Kredit aus dem Finanzsektor wegen der Finanzkrise zum Erliegen kommt. Auch bei der Rubrik Kreditversorgung, wo das Finanzkapital ja noch ganz nützlich und instrumentell eben als Dienstleister der anderen kapitalistischen Abteilungen aus Industrie und Handel daherkommt, schon da bei dieser Dienstleistungsabteilung der Finanzindustrie, schon da fragt sich ja, wie ist denn die Realwirtschaft beschaffen, wenn sie für ihr Gewerbe auf Kredit angewiesen ist? Welche Rechnungen sind auf beiden Seiten am Werk, wenn die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft zu gemeinsamen Geschäften zueinander finden?
Welche Rechnungen sind da am Werk? Die unterscheiden sich eben nicht. Auch die Realwirtschaft wird von dem Zweck bestimmt, Wachstum. Auch das Kapital der Realwirtschaft muss sich beständig vermehren und dafür braucht es eines unbedingt: mehr Kapital. Diese Maxime befolgen die Unternehmer schon im alltäglichen Umschlag ihres Kapitals. Wenn sie ihre Waren zum Markt bringen, warten sie nicht, bis die Erlöse zu ihnen zurückfließen, mit denen sie dann wieder die Elemente des Produktionsprozesses, also Maschinen und Arbeitskräfte, einkaufen können. Sie warten den erfolgreichen Verkauf ihrer Waren nicht ab, sie handeln vielmehr ganz praktisch so, als wäre der Verkaufserlös inklusive Gewinn schon eingetreten, und zwar dadurch, dass sie sich wechselseitig Kredit einräumen, und mit diesem Kredit wirtschaften sie sofort weiter. Die Banken sind schon an dieser Stelle mit von der Partie und unverzichtbar für die sogenannte Realwirtschaft, wenn sie die wechselseitigen Zahlungsversprechen zwischen den Unternehmen akzeptieren und in sofort weiter verwendbares Kapital verwandeln. Die etwas altertümliche Form von diesem Handel ist der Wechsel. Andere Formen sind, dass die Banken den Kapitalisten einen Kontokorrentkredit für das laufende Geschäft einrichten oder auch ein Exportgeschäft vorfinanzieren. All das sind Formen, wie die Banken den Unternehmen auf der Basis von in Aussicht gestellten Geschäften diesen unmittelbar Kapital verfügbar machen. Also, der Begriff Spekulation, der fällt zwar in der Öffentlichkeit immer nur im Zusammenhang mit dem Finanzgewerbe, aber die Unternehmen der Realwirtschaft, die spekulieren durchaus auch, nämlich auf die künftigen Erträge, die sie wie schon eingefahrene behandeln. So kriegen sie das Kunststück hin, mit künftigen Erträgen ihr Geschäft zu erweitern und genau so die nächsten künftigen Erträge zu erzielen. Mehr Kapital beschaffen sich die Unternehmer auch, also auch dann, wenn sie ihre Gewinne für die Erweiterung des Vorschusses verwenden und auf diese Weise das nächste Wachstum produzieren.
Also, bisher ist rausgekommen, Kredit ist unerlässlich schon für die schiere Kontinuität von Produktion und Handel, wenn Produktion und Handel dem Interesse der Gewinnwirtschaft unterliegen, für einen Markt tätig sind und um Märkte konkurrieren. Und, war dann zuletzt der Hinweis, bei dieser Quelle des Bedarfs nach Kredit bleibt es natürlich nicht, wenn Wachstum der Zweck der Wirtschaft ist. Die Gewinne, die man sich verschafft hat, die werden reinvestiert. Aber wenn man mit seiner Geldvermehrungsmaschine im Konkurrenzkampf überleben will, dann muss man als marktwirtschaftliches Unternehmen schauen, wie man an Geldmittel über das Selbsterwirtschaftete hinaus herankommt. Die Unternehmen wollen und müssen laufend Schulden machen. Das sind ja die Kredite, mit denen sie versorgt werden wollen. Sie brauchen einen beständigen Zustrom an Kredit, mit dem sie ihren Kapitalvorschuss erhöhen. Sie brauchen also den Kredit, wohlgemerkt, nicht etwa um mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Der Kredit ist nicht ein Notnagel, wenn es einmal irgendwo klemmen sollte, sondern ganz im Gegenteil. Sie brauchen Kredit, damit ihre Geldvermehrungsmaschinen immer wuchtiger werden. Eine Art Endpunkt davon sind dann die Fusionen zwischen dicken Firmen, für die ganz besonders große Kreditmassen bewegt werden müssen. dasselbe nochmal anders illustriert. Ein kapitalistischer Industriebetrieb, der wachsen muss und will und der seine Konkurrenten aus dem Feld schlagen will. Was macht der bei sich daheim in seiner Fabrik? Da macht er Rationalisierung, wie das so schön heißt. Als wäre es der Gipfel der Vernunft. Rationalisierung, was heißt das? Das heißt, die Unternehmen schaffen neue, produktivere Gerätschaften an, mit denen sie insgesamt Kosten sparen und vor allem Lohnkosten und so auf dem Markt den Preiskampf führen können. Diese Waffe der Konkurrenz, die ist käuflich. Zwar ist sie auch teuer, weil sie ist ja wiederum ein Geschäftsmittel für ihre kapitalistischen Hersteller. Aber die Schranke, dass Rationalisierungsmittel teuer sind, die kann man übersteigen. Dafür steht ja der Kredit parat. Entweder in der Form von Leihkapital oder als Kapitalmarkt, an dem sich der Daimler, der Grupp und meinetwegen auch der Pfanni, der mit den Kartoffelklößen, sich bedienen. Und zwar, indem sie Wertpapiere ausgeben und sich so umgekehrt dem Finanzkapital als lohnende Anlagesphäre andienen. So geht das Gewerbe, das Konkurrenzgewerbe der Realwirtschaft, dass sie wächst und dass sie Konkurrenten aus dem Felde schlägt. Dafür ist der Zugang zu Fremdkapital essentiell. Dazu brauchen sie Kredit und siehe da, da stehen ihnen die Kreditagenturen gegenüber, die diesen Bedarf bedienen und daraus ihrerseits ihr Geschäft machen. Also, damit die Realwirtschaft ihr Wachstum auf ihren Sektor der Marktwirtschaft hinlegt, braucht sie als ihren entscheidenden Konkurrenzhebel den Kapitalmarkt. Der Zugang zu immer mehr Kapital ist für VW, BASF oder Maggi das ausschlaggebende Mittel, um in ihrer Konkurrenz zu bestehen. Und das ist nichts als die logische Konsequenz davon, dass Industrie und Handel ganz ebenso nach dem Profitprinzip organisiert sind wie Banken, Versicherungen und Hedgefonds. Merke, für unser einen, da sind Schulden eher was, die haben eher was Horrorartiges an sich, sind auf alle Fälle etwas, was man meiden muss. Für die führenden, praktizierenden Marktwirtschaftler aus den großen Firmen, überhaupt aus den Firmen auch der Realwirtschaft, für die praktizierenden Marktwirtschaftler aus allen Abteilungen, Industrie, Handel und Finanzgewerbe, sind Schulden dagegen Kapital. Die muss man nicht meiden, sondern die muss man suchen. Die muss man in die Welt setzen, an denen muss man sich bereichern. Schulden sind Kapital, ein lohnendes und absolut unverzichtbares Geschäftsmittel.
Ja, nochmal anders gesagt, was der Heinzel jetzt ausgeführt hat. Die Versorgung mit Kredit ist also unbedingt erforderlich für das reale Kapital, um dem Wachstumsdrang und dem Wachstumszwang nachzukommen, und diese sogenannte Versorgung, die liegt in der Hand der Banken. Klar, es wurde auch schon darauf hingewiesen, große Unternehmen können auch eigene Anleihen herausgeben, aber dafür brauchen sie den Kapitalmarkt, und der ist wiederum die Domäne der Banken und von deren Funktionieren abhängig. Jetzt zeigt sich also, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, die Kehrseite dieser sogenannten Kreditversorgung, die die Banken für die Realwirtschaft leisten. Wenn die Banken diese schöne Dienstleistung aufkündigen, dann stellt sich praktisch heraus, dass es überhaupt die Schulden sind, die die Betriebe am Laufen halten. Schulden sind offenbar nicht bloß für die Finanzindustrie, sondern für sämtliche marktwirtschaftlichen Gewerbe das schlechthin unentbehrliche Produktionsmittel. Die materiellen Produktionsmittel jedenfalls, Fabriken und Maschinen und auch und erst recht Belegschaften, die die Anlagen, Computer und Fließbänder sachgerecht zu bedienen wissen, die mögen alle überreichlich vorhanden sein, taugen aber überhaupt nichts und bleiben zur Untätigkeit verdammt, die sachlichen Elemente der Produktion verkommen, die menschlichen Produktionsfaktoren verelenden, wenn das Geld fehlt. Also alles taugt nichts ohne Geld. Und zwar, wie die Krise jetzt demonstriert und alle Experten ohne Einschränkung verkünden, ohne geliehenes Geld. Ohne geliehenes Geld, das die Produktion in Gang setzt. Weil Geld Grund und Zweck der Produktion ist, kommt es bei all den nützlichen Gütern darauf an, dass sie Mittel für die Vermehrung des Reichtums sind, sprich für die Vermehrung des Geldes. Darin und in nichts anderem besteht ihre kapitalistische Nützlichkeit. Taugen sie dafür nicht, also taugen sie nicht dafür, das Geld zu vermehren, dann taugen sie im Kapitalismus eben gar nicht, dann werden Betriebe geschlossen und Belegschaften entlassen. Wieder einmal also wird einem vor Augen geführt, was es für eine Lüge ist, wenn behauptet wird, der Kapitalismus sei im Kern nichts anderes als ein sinnreicher Mechanismus zur, wie es heißt, bestmöglichen Versorgung mit Gütern. In der Marktwirtschaft kommt es eben nicht auf die nützlichen Gegenstände an, mit deren Gebrauch die Menschheit ihr Leben fristet. Worauf es vielmehr ankommt, ist, dass Schulden gemacht und vermehrt werden, und deswegen sind die Kredite der Finanzwirtschaft eben nicht funktionelle Hilfsmittel für Produktion und Konsum, sondern sie sind die bestimmenden und entscheidenden Größen für Produktion und Konsum. Die Tätigkeit der Finanzwirtschaft besteht überhaupt nicht, wie es immer behauptet wird, in einer Dienstleistung. Und sie selber sieht sich auch nicht so, vielmehr hängt es von ihren Berechnungen ab, ob überhaupt und wie Produktion und Konsum stattfinden. Das ist eine weitere Lehre aus der aktuellen Krise.
Ja, sachlich gesehen ist es also schlichtweg absurd, wenn Politik und Öffentlichkeit die Finanzwirtschaft empört beschuldigen, sie hätte sich gegen ihre eigentliche Aufgabe versündigt, nämlich sich als Dienstleister und nur als das für die Realwirtschaft zu betätigen. Und alles, was sie darauf aufgebaut hat, dürfte eigentlich gar nicht sein. Noch die Unterordnung der Realwirtschaft unter das Finanzkapital folgt nämlich aus dem Umstand, dass beide marktwirtschaftlichen Abteilungen demselben marktwirtschaftlichen Prinzip verpflichtet sind, aus Geld mehr Geld zu machen. Mit dem Prinzip, was man ja höflich auch Wachstum nennt, mit dem Prinzip muss man sich schon anlegen, wenn man gegen die Folgen ist, die die kapitalistische Krise auf das Fußvolk der Marktwirtschaft ausübt. Theoretisch verkehrt und politisch fatal ist es hingegen, anlässlich der Krise des kapitalistischen Gesamtsystems die Realwirtschaft gegen die Spekulanten hochleben zu lassen, quasi als die gute, nützliche Abteilung der Marktwirtschaft und quasi so etwas wie einen Schulterschluss der anständigen Unternehmer und Lohnarbeiter gegen die unanständigen Spekulanten zu suchen und dann auch noch den Staat mit einzugemeinden und in diese Richtung zu drängen. Dabei ist der Grund dafür, dass solche Propaganda pro Realwirtschaft verfängt, kein guter, sondern ein schlechter. Der Grund ist, dass Lohnarbeiter in diesem System auf Arbeitgeber angewiesen sind. Ihre Abhängigkeit vom Erfolg von Unternehmern, das soll ein guter Grund sein, diesen Unternehmern wieder Erfolg zu wünschen. Und was ist bei industriellen und Handelsunternehmen die allergrößte Selbstverständlichkeit, wenn sie zur Krisenbewältigung schreiten? Naja, die allergrößte Selbstverständlichkeit ist, dass sie das Armutsniveau der Lohnarbeiter vergrößern. Und die bundesdeutschen Gewerkschaften, die sich ja als großer Verfechter der Realwirtschaft geben, die machen sich quasi in vorauseilendem Gehorsam zum Vertragspartner für die Steigerung des Armutsniveaus ihrer Klientel. Also diese industriellen und Handelsunternehmen, die folgen in der Krise, wie auch in allen anderen Konjunkturphasen, ihrem Interesse. Und ihr Interesse besteht darin, ihr Kapital zu vermehren, respektive ihr Kapital wieder zu vermehren. Oder, was dasselbe heißt, kreditwürdig zu sein oder wieder kreditwürdig zu werden. Dass diese Sorte kapitalistische Interessensverfolgung immerzu zum Schaden der Arbeiter ausfällt, das ist ein sachdienlicher Hinweis darauf, wer bloß aufs Finanzkapital schimpft, statt das Kapital zu kritisieren, der hat das Entscheidende verpasst.